It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 594, Underground. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 594. Mein Name ist Dennis. Wie ihr an der Audioqualität merkt, auch ich bin wieder in den heimischen Gefilden angekommen. Ob der Corona-Test positiv oder negativ ausgefallen ist, das sag ich euch gleich. Es ist ein schöner sonniger Tag, ein sonniger Vormittag hier in Hamburg. Es ist 11 Uhr. Nee, es ist noch nicht mal 11 Uhr, es ist 10.40 Uhr und das, habe ich mir gedacht, ist die beste Zeit, um mit meinem guten Catch-Freund Nico ein Bierchen zu trinken. Hallo Nico.
Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Reds-Universum.
Hallo, Farbe.
Ja, also hier in der Wohnung, ja, ist es eine Bullenhitze. Ne? Die Nacht habe ich auch ja nicht so gut verbracht. Ne? Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen. Ja? Ich war vollkommen durchgeschwitzt, Dennis. Und oft, deswegen habe ich auch so einen Brand jetzt. Und dann mache ich mir auch mal ein Bierchen auf, hier so ein Frühschoppen-Ding. Warte mal. Oho, das ist ein Geräusch.
Aus der Domstadt an der Pada. Es ist ein Bier, was unser guter Freund der Marcel uns hat zukommen lassen. Seit vielen, vielen Wochen habe ich ja hier davon erzählt. Mein guter Biersommelier-Kollege Holger Hahn aus München hat mir ja vor einigen Wochen davon berichtet, hat gesagt, ja, hier das Paderborner Pilger. Ich sag so, Paderborner? Ich sag, als meine Frau einmal habe ich letztens schon gefragt, warst du deinem oder zu Paddes Geburtstag?
Ja, irgendwann gab es mal Paderborner.
Paderborner, wir hatten einen Kasten im Wald vergraben, ist schon viele Jahre her, also 5 Jahre bestimmt, wenn nicht sogar 6 Jahre her, einen Kasten Paderborner im Wald vergraben und dann hatte der so eine Temperatur, ich würde sagen so 18, 19 Grad. Es war natürlich auch, es muss Paddes Geburtstag gewesen eigentlich, ne, weil es relativ warm war. Und sie hat 2 Flaschen 0,5er und diesen plätterigen normalen Paderborner Bier getrunken, nachher noch ein paar Underberg dazu. Ende der Geschichte war, dass ich sie vom Aufzug ins Hotelzimmer ziehen musste, nachdem ich sie bis zum Hotel getragen habe. Sie hat also keine guten Erinnerungen und umso erstaunter war ich, als es damals hieß von meinem guten Freund Holger, ja hier dieses Paderborner Pilger, das naturtrübe Kellerbier, das ist eine echte Wucht und wenn das ein Biersommelier sagt, dann ist das natürlich nochmal ein anderes Kaliber, Nico, und jetzt haben wir es tatsächlich hier im Glas und ich muss sagen, es sieht, du hast schon probiert, ich habe es jetzt nur geguckt und es sieht im Glas schon sehr hübsch aus, es hat so einen schönen Karamellton, so ein bisschen Mahagoni würde ich schon sagen.
Kann ich gar nicht beurteilen, weil ich aus der Flasche trinke.
Oh. Da hast du schon viel verpasst, Nico.
Ich weiß, ziemlich blöd von mir. Ich habe nicht dran gedacht. Vielen, vielen Dank nochmal, dass wir dieses Bier bekommen haben. Hat uns sehr gefreut. Und deswegen trinken wir es auch zu dieser frühen Stunde jetzt schon. Mhm. Ich habe gestern Abend, Dennis, noch ein normales Paderborner tatsächlich getrunken. Mhm. Aus der Dose. Es war schrecklich. Es war schrecklich. Mir war es ein bisschen egal, weil ich schon ein bisschen was getrunken hatte.
Wir hatten uns ja gestern auch noch auf 1, 2, 3 Bierchen im Schanzenpark getroffen. Wer den Nico kennt, der weiß, da ist ja dann noch nicht Ende des Abends.
Nee, ich kann ja auch nicht aufhören, ne? Außer am Donnerstag mein freier Tag. Ne? Auf jeden Fall Paderborner aus der Dose, eiskalt, das war schrecklich. Und dieses Bier im Vergleich, Paderborner, Pilger, naturtrüb, der helle Wahnsinn. Also ich finde es richtig lecker.
Ich lese mal vor, was auf der Flasche steht. Die Stadt Paderborn liegt an bedeutenden Pilgerwegen. Heute ist Pilgern und Wandern voll im Trend. Ob mit Familie oder Freunden, die Natur genießen oder sich eine Auszeit vom hektischen Berufsleben gönnen. Und Nico, das passt ja auch primär auf uns, ne? Also dementsprechend. Erreichte Etappenziele werden durch eine Brotzeit und ein leckeres Bier belohnt. Das ist quasi ja heute unser Etappenziel. Wir sind
kurze, knappe Etappen.
Wir sind aufgestanden und haben Wrestling geschaut. Also die haben wir erledigt. Unser Braumeister hat den Anlehnung an historische Rezepturen ein besonderes Bier gebraut. Mit weichem Brauwasser, ausgesuchten Hopfensorten und erlesenen Malzen ist ein besonderes Landbier entstanden. Naturtrüb, feinmild und süffig im Geschmack. Getreu Wahnsinn. Dem deutschen Reinheitsgebot, damit es nicht zu gut wird, hat man auch noch Hopfenextrakt verwendet. Und ich muss sagen, richtig starkes Ding. Ich habe gehört, unser guter Freund der Jan hat auch schon ein bisschen was davon besorgt. Jan und ich fliegen ja unter anderem nächste Woche Sonntag gemeinsam eine Woche nach Kroatien. Und ich habe schon gehört, Nico, da wird mich am Flughafen wohl auch so ein eisgekühltes Paderborner Pilger erwarten.
Das ist toll. Also wenn ich nicht in der Stadt wäre, würde ich sagen, ich bin jetzt gerade auf dem Land. Ne? Es ist ein reines Landbier. Ne? Ich habe die erste Etappe, habe ich hier überwunden, genau wie du, Dennis. Ist toll. Finde ich geil. Hätte ich gar nicht erwartet, ne? Ja. Von Paderborner, dass sie so ein Bier produzieren. Was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass ich das hier in der Gegend noch nicht gesehen habe. Ich habe mich immer mal umgeschaut, im Rewe, im Edeka. Und bisher gibt es das hier noch nicht.
Ja, ich muss auch noch mal gucken. Ich bin gestern auf dem Heimweg, irgendwo bin ich an so einem kleinen Kiosk auch vorbeigekommen. Und da dachte ich auch, gehst du da mal eben schnell reingucken? Weil ich habe auch schon bei Rewe und so weiter geguckt, die haben es alle nicht. Dann dachte ich mir aber, weil ich auch ein bisschen knapp in der Zeit war, ich habe es ja jetzt erstmal zu Hause. Aber kann ich nur empfehlen, wir kriegen leider kein Geld von Paderborn. Wenn jemand von Paderborner hier zuhört und uns offiziell sponsern möchte, trinken wir das Bier in jeder Sendung. Nee, ist wirklich ein leckeres Ding. Danke nochmal an
Marcel.
Zum einen das Normale auf keinen Fall. Nico, damit lass uns zum professionellen Ringkampf kommen, denn da ist ja auch einiges passiert bei der WWE. Da hat man sich mal wieder Sachen einfallen lassen, hat neue Sachen probiert. Ist so ein bisschen wie, wenn man probiert, Sachen so gegen die Wand zu werfen. Irgendwas bleibt immer kleben. Mal gucken, was hier tatsächlich kleben geblieben ist. AW, da muss man schon sagen, das habe ich gerade, oder haben wir beide gerade ja ganz brandneu geguckt, lief in der vergangenen Nacht. Da muss man sagen, die haben einfach wieder abgeliefert, jede Woche, wie sie das immer machen. Auch dazu wird es einiges zusammengehen. Wir haben den SummerSlam, der kurz vor der Tür steht. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Auch da gibt's Gerüchte um zum Beispiel den Austragungsort. Und natürlich auch für All Out, das zwei Wochen später, als der SummerSlam stattfindet. All Out 2 genauer gesagt. Auch da gibt es die ersten Matches, die natürlich feststehen, die sich herauskristallisieren. Also ich bin sehr gespannt. Es war viel Wrestling. Fangen wir mal mit Monday Night Raw an. Raw Underground, ein großes Thema natürlich.
Ja, unglaublich. Also das hatte ich ja zuvor, bevor ich Raw tatsächlich geguckt habe, habe ich davon gelesen. Und das hat mich dazu, es hat mir den Anstoß gegeben, dass ich mir Raw auch mal wieder, gut, ich habe es nicht ganz geguckt, aber dass ich mal wieder reinschaue. Ja? Raw Underground, ein neues Format, ein neues Segment, welches von Shane McMahon geführt wird. Ja, hat so ein bisschen so ein Fight Club-Feeling. Ein großer Ring, keine Seile, brutale Kämpfe.
Ja, brutal. Ja,
so ein bisschen Mixed Martial Art beinahe schon. Drei Go-Go-Girls waren da.
Das war tatsächlich das Einzige, was ich ein bisschen plättrig fand.
ja, es war schon
plättrig. Wenn die wenigstens so ein bisschen Emo oder so ein bisschen Gothic oder so gewesen wären. Aber das fand ich ein bisschen für das Jahr 2020, fand ich das tatsächlich ein bisschen. Oder wenn jemand dabei gewesen wäre, der divers ist oder was auch immer.
Es war zu spontan. Ich glaube ja, bei der WWE ist es ja immer so. Ne? Also Long-Term-Booking gibt's ja irgendwie tatsächlich irgendwie nicht. Und überhaupt Pläne werden oftmals über den Haufen geworfen. Und auch diese Geschichte glaube ich nicht, dass die von langer Hand geplant war. Das war wahrscheinlich auch Tag vorher, komm, wir machen das jetzt. Und finde dann mal geeignete Go-Go-Tänzer auf die Schnelle, die auch Lust haben, da beim Catch da irgendwie rumzuhampeln.
Ja gut, also die Prostitution, nicht nur in Hamburg, sondern sicherlich auch in Orlando, ist ja am Boden. Dementsprechend stelle ich mir das eigentlich relativ einfach vor, da auch spontan ein paar Mädels zu kriegen, die so ein bisschen die...
Das waren Hartgeldnoten, die
drei. Ich denke mal, das werden irgendwelche Freundinnen von irgendwelchen Catchern gewesen sein, die aktuell, weil Hooters zu hat, auch nichts zu tun hat oder sowas. Ne? Also Raw Underground, das schon mal vorwegzunehmen, dass man sich was hat einfallen lassen, das fand ich gut. Ob man da jetzt mit Shane McMahon das Ganze machen muss, sei dahingestellt, aber auch das muss mit mir zu gut halten. Da gibt es ja, ich weiß, ob es ein Gerücht ist oder ich weiß gar nicht, ob es mal bestätigt wurde, ob Shane das mal in irgendeinem Interview gesagt hat. Shane McMahon wollte ja mal die UFC kaufen, ne? Damals, als sie noch nicht so erfolgreich war, wie das heute der Fall ist. Und Shane immer schon mal jemand, der sich für das Mixed Martial Arts, das MMA, sehr interessiert hat. Von daher macht das schon irgendwie Sinn. Der Aufzug an sich, du hast schon richtig erklärt, es gab keine Ringseile, es wurde da wild gebrawlt. Das war ganz gut. Ich hätte fast, wenn man nicht dieses Hotshotting, ne, wir müssen jetzt irgendwie was diese Woche machen, hätte ich es tatsächlich ganz cool gefunden, wenn man das so ein bisschen aufgebaut hätte, ne, wenn es irgendwie so eine Tür gegeben hätte. Da stand ja dieser große Türsteher auch, ne, dieser Inder oder was das ist. Und wenn man das irgendwie so über ein, zwei Wochen aufgebaut hätte, ne, man hätte mal so gesehen, da gehen Leute rein und da kommen Leute raus auf einer Trage oder was auch immer. das hätte ich tatsächlich noch geiler gefunden. Wenn dann irgendwie jemand hier, Charlie Caruso oder so, sich verkleidet mit so einer versteckten Kamera da reingedenkt. Also ich finde, mit ein bisschen Vorlauf hätte man das noch geiler machen können. So nach dem Motto, ja, was geht denn genau da ab? Man hört da irgendwie Schreie, wird da gefoltert oder. Und dann wird irgendwie in der zweiten, vielleicht sogar erst in der dritten Folge dann aufgelöst. Nein, Shane McMahon hat hier so ein Underground Fight Club aufgebaut.
Es ist ja so, entweder man teast uns über Wochen, über Monate an, so wie zum Beispiel diese Hacker-Geschichte, ja. Und das wird dann irgendwann einfach nicht aufgelöst, wird einfach nicht mehr drauf eingegangen, oder es kommt so Holter die Polter daher, wie jetzt in diesem Fall mit dem Raw Underground Fight Club. Man muss wirklich mal abwarten, ob sie das etabliert. Viele Leute haben sich darüber lustig gemacht, beziehungsweise haben es belächelt. Bei Dynamite habe ich jetzt noch keine Aussage gehört diesbezüglich. Nee. Bei Impact Wrestling wurde sich da drüber lustig gemacht. Die WWE muss halt irgendwas probieren. Ne? Die Ratings sind im Keller, man muss sich irgendwas einfallen lassen. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, ich begrüße es jetzt erstmal. Bin zumindest so weit, dass ich sage, ich schaue nächste Woche wieder bei Monday Night Raw rein.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, das war nicht das Schlechteste beim Monday Night Raw. Also es wurde ja vorab in den sozialen Medien wurde ja auch noch etwas angeteased, dass es wird Chaos geben, es wird ein neues Stable, eine neue Fraktion hier debütieren. Und dann ging es am Anfang los bei der Begrüßung, das Licht flackerte auf einmal, dann auch nachher bei den Iconics zum Beispiel, da ging das Mikrofon nicht richtig. Und für Leute, die einfach nur so mal kurz reingeschaltet haben, die haben gedacht so, wow, was für eine scheiß Produktion, ne? Die haben ihr Licht und ihre Mikrofone nicht im Griff, da schalte ich doch mal direkt wieder weiter. Nein, das sollte wohl alles auf diese Fraktionen hindeuten, Nico, und dann halte ich fest, dann haben sie ja noch einen relativ großen Impact auch gestartet, so nach anderthalb Stunden Raw, da haben sie, haltet euch fest, eine Kiste umgeschmissen Backstage. Es hat auf einmal gerattert, Charlie Caruso war natürlich da und hat gesagt, Heide Witzka, also hier hat jemand eine Kiste, da waren irgendwie so Zangen oder was, Schrauben oder Schlösser waren da drin, hat jemand einfach so eine Kiste umgeschmissen. Also wenn das nicht Anarchie ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, wie Pumuckl und sein Meister Eder, der hat auch mal Unfug getrieben. Da flog da mal hier so ein Karton mit so Schrauben. Den
Werkzeugkasten hat er gerne runtergeschmissen, ne?
Ja, und das hat sich diese Fraktion, die auch schon einen Namen bekommen hat, die haben sich das auch gedacht, ne? Im späteren Verlauf der Sendung sah man da noch ein Video, da wurde sogar ein Molotow-Cocktail geworfen auf einen Generator. Ich glaube, es hackt.
Ja? Also, das ist auf jeden Fall eine Gruppierung, die man hier im Auge halten soll. Ich habe auch schon bei dem einen oder anderen gelesen, da schrieb jemand, ja, also der sah aus, der hat sich bewegt wie Ricochet. Also man darf mal gespannt sein, was man für Leute da.
Egal, in dieser, wer da jetzt drunter ist, diese maskierten Leute, das sind auf jeden Fall nicht die, die es dann auch später sind. Ne? Oh. Da haben sie irgendwelche Heinis jetzt genommen, ob das jetzt Ricochet ist oder Hulk Hogan oder sowas, ne?
Wer ist denn die Gruppierung? Hat ja jetzt einen Namen.
Die Retribution, eine Vergeltung, die uns, es ist schon eine Rache, die uns hier erwartet wird. Was wird gerecht, ist die Frage. Wer rächt sich? Woran?
Ich hoffe, die Zuschauer rächen sich bald mal.
Das wären Fans.
Ja, dann hätten sie aber die Molotow-Cocktails auf das Performance Center werfen sollen. Oder auf Vince McMahon.
Das wollten sie dann doch nicht. Ja. Das wollten, was sie denken, ja, vielleicht wird die Raw-Sendung, vielleicht wird die ja nochmal besser. Ne? Deswegen wollten sie, glaube ich, nur so einen Generator draußen, so ein Statement setzen.
Ach, diese alten Angsthasen. Ansonsten hatten wir natürlich das United States Title Match. Apollo Crews, der eigentliche Champion gegen MVP, der sich zwischenzeitlich selbst zum Champion gemacht hat und auch einen neuen Titel sich hat kreieren lassen. Die traten gegeneinander an, knappe 12 Minuten. Dann konnte Apollo Crews das Match für sich entscheiden. Und das muss man kritisieren, die WWE ja viel, aber das muss man ihnen auch zugutehalten. Man hat dann tatsächlich aufgelöst, wie man jetzt das mit dem Titel macht. Denn er war dann auch Backstage und hatte eben beide Titelgürtel und wurde dann gefragt. Und dann sagte er, ja, pass auf hier, meine Kinder, die haben Raw geguckt und haben sie immer gesagt, Mensch, Papi, du bist doch der Champion und nicht dieser MVP. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf hier, diese alte, in Anführungszeichen, Titel, dieser United States Titel, das ist der erste Titel, den ich hier in der WWE gewonnen habe, den hänge ich jetzt meinen Kindern ins Kinderzimmer, damit sie immer wissen, Papi ist der Champ und hier diesen neuen Titel, für den MVP mit seinem eigenen Geld bezahlt hat, den werde ich jetzt fortan tragen, um ihm das quasi ins Gesicht zu reiben. Also ich fand, gerade bei dem, was wir in der WWE in den letzten Jahren erlebt haben, dass wir hier eine Erklärung gekriegt haben, warum jetzt dieser neue Titel da ist und warum der jetzt verwendet wird. Also da war ich kurz sprachlos, weil das fand ich tatsächlich gut. Das sind so Kleinigkeiten, ne?
Ja. Hoffentlich war es nicht spontan von Apollo Crews. Und ihr sagt mal, tickst du noch ganz richtig? Du wirst hier mit beiden Gürteln rumlaufen. Was wahrscheinlich der Fall sein wird, dass wir einen Rematch sehen werden.
Ganz genau, ja.
Beim SummerSlam. Apollo Crews gegen MVP. MVP, er steigt immer wieder öfter in den Ring. Ja, ich habe schon schlechtere alte Hasen im Ring gesehen, aber ich muss ihn auch nicht sehen bei den Talenten, die wir hier in der WWE haben. Also ich weiß nicht,
ich würde gerne mal eine Fehde sehen zwischen MVP und Big Show.
Ja, sowas zum Beispiel, ne?
Vielleicht in einem Stairs-Match. Oh. Vielleicht könnte man das für den SummerSlam auch noch auf die Karte setzen.
Also du meinst diese Treppen oder wirklich Stair anstarren?
Sowohl als auch. Erst anstarren, und wer das Anstarren verliert, also wer es gewinnt, andersrum, wer es gewinnt, darf zuerst eine Treppe benutzen.
Okay, das wäre vielleicht was für Extreme Rules nächstes Jahr. Yeah. Notier das mal eben.
Vielleicht, so, also super. Jetzt, wenn ihr jetzt schon Überlegungen macht für das nächste Reds Prognosen-Tippspiel Ende des Jahres, schreibt euch das mal auf, ne? Ein Anstarrmensch. Auch das sicherlich nicht ausgeschlossen. An der Stelle müssen wir sagen, Nico, herzlichen Glückwunsch. Also nicht an dich, auch nicht an mich. Ich bin partweise involviert. Die Bella Twins sind Mütter geworden. Fast zeitgleich. Einmal Niki hat letzte Woche, wo sind wir hier? Genau, letzte Woche Freitag am 31.07. ihr Kind gekriegt. Und Brie Bella zusammen mit Daniel Bryan haben am Samstag, den 1. August, ihr zweites Kind gekriegt. Ein Junge jeweils.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Dass sie da immer so viel gebären müssen, ja? Na, auch noch fast gleichzeitig, also wirklich. Das war doch bestimmt wieder ein Kaiserschnitt, war da doch bestimmt hier wieder. Die machen sich doch nichts kaputt da unten, die Bella Twins.
Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur an dieser Stelle immer gerne an das Access, wo beide Bella Twins, also ich stand in der Mitte zwischen den Bella Twins, beide haben ihre, damals hatte Niki noch keine gemachten Brüste, haben ihre Brüste sehr gegen mich gedrückt. Und ich habe jetzt noch, Nico, wenn ich hier gucke, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Schulter, habe ich noch so eine kleine Einbeulung, eine kleine Einbuchtung. Das lag daran, weil es natürlich bei diesem Access immer sehr kalt ist. Das heißt, ich habe jetzt noch Abdrücke von den Bella-Nippeln jeweils auf meiner Schulter. Und ich glaube, ich habe damals auch ein bisschen dazu beigetragen, zu dieser Schwangerschaft jetzt.
Ja, vielleicht. Ja, so, ja. Mehr, ich kann dazu nichts sagen, Dennis. Also, das ist, die Vorstellung ist irgendwie komisch, aber sie gefällt mir. Ja.
Genau das wollte ich hören. Was hatten wir noch? Wir hatten die Sache mit Bailey Dostraps und Two Belts Bangs. Das wird natürlich fortgeführt. Die beiden sind nicht nur jeweils Raw bzw. SmackDown Damen-Titelträgerin, sondern sind ja auch zusammen die Tag Team Champions. Und wir haben es, glaube ich, letzte Woche gar nicht gesagt, ne? Sasha Banks konnte sich den Titel hier von Asuka holen, nachdem Asuka abgelenkt war, weil Kairi Sane backstage mit Bayley zugange war. Das war gleichzeitig auch der letzte Auftritt von Kairi Sane, die zuvor in der Woche ja noch Bayley, die amtierende Championess, besiegt hat. Also ihr seht, es macht nicht immer alles Sinn bei der WWE. Shayna Baszler, Nico, der gefällt das alles nicht so. Die wäre auch gern Championess, glaube ich.
Ja, also die streckt die Fühler wieder aus, nachdem sie lange Zeit ja von der Bildfläche verschwunden war. Sie hat Bock auf den Titel, ne? Sie wartet jetzt ab, wie dieses Match, welches wahrscheinlich stattfinden wird. Asuka gegen wie heißt die? Sasha Banks? Rematch? Wird es bestimmt irgendwie nochmal geben. Entweder wartet sie es ab oder sie buckt sich noch in dieses Match rein. Wir haben ja irgendwann mal ein Triple Threat Match vielleicht beim SummerSlam. Zu den Frauen noch eine Sache, es hat mich sehr gefreut. Nia Jax wurde suspendiert. Auf unbestimmte Zeit. Und das fand ich gut. Das war ein tolles Segment, ja, würde
ich sagen. Naja, Jax, ich finde die ja so ätzend. die können sie von mir aus gerne auch unten bei Raw Underground ansetzen. Zum einen ist das Licht da nicht so hell, dann sieht man sie nicht so viel. Und vielleicht kassiert sie einfach auch mal eine. Sie teilt ja gerne aus, hat ja viele Diven oder Damenkolleginnen auch schon verletzt in den letzten Jahren, muss man schon was sagen. Vielleicht kassiert sie ja auch einfach mal eine.
Das kann aber gut sein.
Das
kann gut sein, ne? Suspendiert und taucht dann bei Raw Underground auf. Das möchte ich gar nicht ausschließen.
Das könnte durchaus sein. Wer auch, da macht es eigentlich heutzutage keinen Unterschied mehr, ist er suspendiert, ist er da, das ist Kevin Owens. Weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, als Kevin Owens zu NXT und dann später auch ins Main-Roster kam. Mittlerweile, Nico, ist er ja nur noch hier der lustige Interviewmann, hatte hier, wie heißt sein Segment, was er da macht?
Kevin Owens Show,
ja. Hat hier so ein bisschen mit Ruby Riott und Liv Morgan, da wollte er so ein bisschen den schwelenden Unmut der beiden wollte er so ein bisschen klären zwischen den beiden. Die Iconics
kamen raus. Warum immer?
Ja, also ist ja nicht so, dass man aktuell zu viele Stars bei der WWE hat. Da verpufft man Kevin Owens für so einen Quatsch. Hatten es dann mit den Iconics zu tun, konnten sich auch durchsetzen. Drew McIntyre und Randy Orton, Nico, das ist der Main Event vom SummerSlam. Auch hier gab's wieder eine entsprechende Promo. Es gab auch noch mal Backstage gab es nochmal einen Ric Flair, der sich, glaube ich, auch mit Kevin Owens war es, entsprechend angelegt hatte. Also, wie heiß bist du schon auf diesen SummerSlam Main Event?
Puh, noch nicht so heiß. Ne, also wir haben diese Matchpaarung ja schon vorausgesagt, das hat sich ja alles schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, diese Story könnte jetzt ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ne? Also wie viele Wochen sind noch bis zum SummerSlam? 2? Ich weiß nicht, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Ne, Randy Orton, nächste Woche wird er in den Ring treten gegen Kevin Owens, gerade angesprochen. Der hat sich da von Ric Flair irgendwie überreden lassen, ohne ersichtlichen Grund. Mal gucken, was da geschieht, ob da ein Drew McIntyre auftaucht, sich einmischt, Kevin Owens hilft, um danach die Woche dann die Go-Home-Show dann so ein Tag-Team-Match, ne? Drew McIntyre und Kevin Owens gegen Ric Flair und Randy Orton.
Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie und was und wo. Aber spannendes Match jetzt schon für das Kick-Tipp-Tipp-Spiel, ne?
Oh ja,
wird das man stimmt. Hier tatsächlich mit oder an Drew McIntyre festhalten oder wird man jetzt eben die Chance nutzen, dass eben keine Fans da sind, dass man hier das Ganze wird wechseln lassen, um dann eben für, wenn eventuell dann wieder Fans da sein sollten, dass man dann eben wieder Drew McIntyre nochmal diesen großen ja Pop dann eben vor Publikum geben kann. Und wir haben es vorhin ja schon kurz angerissen, die WWE ist gerade sich auch noch gar nicht so sicher, wo findet denn eigentlich dieser SummerSlam statt? Wir haben vor ein, zwei Wochen mal gesagt, es gab das Gerücht, ob man das vielleicht irgendwo auf einem Schiff machen möchte oder am Strand. Die neuesten Gerüchte deuten wohl darauf hin, dass man es gerne in Atlantic City machen würde. Das ist so wie das kleine Las Vegas in der Nähe von New York. Und wir haben gestern im Park kurz drüber gesprochen, Nico, auch da ist es ja wahrscheinlich so, auch da wird sehr viel geschlossen sein. Also auch da würde man sicherlich relativ für kleines Geld so ein Casino mal für 2 Stunden mieten können und dann so ein Casino-Brawl machen können oder irgendwas.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, die WWE hat mittlerweile auch erkannt, also wenn wir jede Show einfach hier im Performance Center machen, das wird langweiliger und langweiliger Woche für Woche. Und man scheint hier wirklich intensiv nach einer Idee zu suchen, was kann man für den SummerSlam zu machen. Also ich würde fast sagen, es wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 90%, dass der eben nicht im Performance Center stattfindet. Und da muss ich mal sagen, das ist gut.
Das ist gut, definitiv. Da muss man sich was einfallen lassen. Man sollte es nur schnell tun. Ja, also, denn sowas braucht ja auch ein bisschen Planung, um entsprechende Matches bzw. Matcharten stattfinden zu lassen. Ja, also, bitte entscheidet euch schnell. Informiert uns gerne darüber, damit sich die Vorfreude etwas steigert auf diesen SummerSlam. Einmal noch zu Raw Underground. Ich hatte gelesen, dass dort auch eventuell ein Titel eingeführt werden soll. Dieser Titel, würde der dann auch bei so einem SummerSlam verteidigt werden?
Ich weiß, vielleicht wird er da erstmalig ausgekämpft oder was, ne? Was wir
kann sein.
Jetzt ja schon wissen, die offizielle WWE-Bestätigung steht da noch so ein bisschen aus, dass wir eine Woche nach dem SummerSlam ja schon wieder ein Pay-Per-View haben werden. Nämlich da wurde WWE Payback angekündigt am 30. August. Also da muss man auch mal schauen, was es damit jetzt tatsächlich auf sich hat, warum man jetzt hier 2 Pay-Per-Views an 2 Wochen hintereinander macht, was da genau sein soll.
Wen wollen Sie damit ärgern? Ist da parallel
irgendein,
ist es nicht, ne? Also ich weiß auch nicht. Es war ja mal wurde ja gemunkelt, mal einen weiteren Evolution-Pay-Per-View stattfinden zu lassen, einen reinen Damen-Pay-Per-View, der ungefähr in dieser Zeit hätte stattfinden sollen. Jetzt hat man sich für Payback entschieden. Ja. Spannend.
Es gab bisher, Nico, halte ich fest, bisher 5 Payback-Pay-Per-Views, nämlich 2013, 14, 15, 16 und 17. Und rate mal, du bist ja sehr gut im Raten und im Schätzen, wer in 4 der letzten 5 Payback-Pay-Per-View-Main-Events stand?
John Cena.
Roman Reigns.
Ach komm.
Ja. John Cena stand im ersten Payback-Main-Event.
Ja, sag ich doch. Ach, es ging gar nicht um den ersten.
Gegen Ryback. Ach nee, warte hier. Das war ein Doppel. Ah nee, das ist ein Trittstrich. Ja, nee, stimmt schon. Ja, also Roman Reigns. Ich habe aber das Gefühl, den werden wir dieses Jahr bei Payback noch nicht wiedersehen. Aber wer weiß das so genau. Die plätterige neue Fraktion haben wir schon angesprochen. Da sind wir auch direkt hier bei den Ninjas. Es gab noch ein Match um den 24/7-Title, denn der wurde Shelton Benjamin gestohlen. Und Akira Tozawa, Nico, ist neuer 24/7-Champion.
Ja, prickelnd.
Dominic Mysterio, auch der wird beim SummerSlam in einem Match zu tun haben, in seinem ersten offiziellen Match. Und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit dem Messiah, mit Seth Rollins.
Da bin ich auch sehr gespannt, ne? Also was kann Dominic Mysterio im Ring tatsächlich? Ne? Man hat gesehen, er ist beweglich, er hat so ein bisschen catchen trainiert, wahrscheinlich auch schon ein paar Jährchen, aber wie worked er ein ganzes Match gegen einen Seth Rollins? Da bin ich sehr gespannt. kann gut werden, kann aber auch ganz schlecht werden.
Das Gute ist ja in der jetzigen Zeit, früher war es ja vielleicht noch ein bisschen anders, ne? Da war Seth Rollins die ganze Woche unterwegs mit House-Shows und Raw und SmackDown und Mediatermine und dann war er in Boston und dann war er in Los Angeles. Aktuell, wenn die möchten, ist er halt eine ganze Woche in Orlando und sie haben ja, das ist ja im Performance Center, also es gibt aktuell eigentlich keine Ausreden für schlechte Matches, zumal die WWE ja auch alles aufzeichnet, den Großteil tatsächlich aufzeichnet und dementsprechend auch dieses Match, sie können es 10.000 Mal vorher proben, sie können es, wenn sie möchten, auch zusammenschneiden und ich erwarte jetzt ja hier kein 20, 25-minütiges Match mit jemandem, der sein Debüt gibt, also eigentlich gibt's keine Ausrede, wenn es nicht mindestens ein gutes Match werden sollte.
Ja, ich bin gespannt. Wird es ein normales Match werden? Wird es Under Extreme Rules beziehungsweise
No DQ? Ich denke mal, es ist Arm gegen Arm.
Arm gegen Arm. Ne? Es wird ja oftmals der Candlestick hier eingesetzt, ne? Jetzt schon über Wochen hinweg. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es ein No DQ Match wird, was vielleicht dem Match auch gut tun könnte.
Mal schauen, was da tatsächlich passiert. Genau, wir hatten Sasha Banks gegen Shayna Baszler in einem No-Contest, hast du schon richtig gesagt, Asuka griff ein, dementsprechend vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das zu einem Triple-Threat-Match macht. Und es gab auch noch ein bisschen was Plätteriges, wir hatten nämlich hier Montez Ford, der auf einmal ein bisschen ohnmächtig wurde.
Was war da los? Hat man ihn vergiftet?
Ach, bestimmt.
Wessen Idee war das? Oder hat er einfach nur was Schlechtes gegessen? Das war gar keine Storyline. Man weiß es nicht. Ne? Also es wird vermutet, dass ihn jemand vergiftet hat.
Wenn das Sushi schon langsam vom Tisch krabbelt, sollte man es nicht mehr essen. Dementsprechend mal gucken, was da tatsächlich noch bei rauskommt.
Bitte löst das auf, ja, WWE, bitte.
Unbedingt, unbedingt. Der Main Event war dann quasi einfach der Auftritt von The Hurt Business, wie sie jetzt heißen. MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, die sind da mal unten reinmarschiert bei Raw Underground, haben da ordentlich aufgeräumt und Nico, wenn es schon einen Titel gäbe, dann wären sie, glaube ich, die amtierenden Raw Underground Trios Champion.
Ja, aber auch dieser eine große, den Shane O'Mac am Anfang ankündigte, der dann auch das erste Match bestritt und einige Leute vernichtete. Ich habe seinen Namen vergessen. Auch der, ein neues Gesicht hier zumindest im Main Roster. Er kam mir bekannt vor, hat, glaube ich, bei irgendeiner Battle Royale irgendwo schon mal mitgemacht. Wie heißt er denn gleich nochmal?
Dabakato
Babatunde oder sowas, ne?
Babatunde Ayekbuzi heißt er eigentlich.
Ja. Ja, ja. Was hältst du von dem? Ist ein Powerhouse, ne? Ist auch ein Grobian auch so ein bisschen. So ein bisschen Braun Strowman-like, ne? Braun Strowman ist ja verschwunden.
Ist das so ein bisschen so ein, man hat ihn, ich sehe gerade ein Bild, war das in Saudi-Arabien, wo er mit,
ja, das kann sein.
Genau, mit Braun Strowman, sag ich mal, gegenüberstand. Das ist schon ein Tier, ne? Und ist sogar leicht größer als Braun Strowman. Und hier hat man jetzt anscheinend eine gute Möglichkeit gefunden, ihn zu debütieren.
Ja, also da glaube ich eher, dass so ein Mensch, ein Neuling vielleicht, ein Titel.
Weißt du, was für ein Landsmann das ist?
Der kommt aus Kuala Lumpur.
Ja, aus Polen.
Nein.
Mhm. Ist ein polnischer Professional Wrestler, ein former American Football Player.
Mhm. Man hat ihn aber zum Beispiel bei NXT gar nicht gesehen, oder ist mir das
Nee, ich glaube, das ist ähnlich wie Braun Strowmann, hat man ihn dann auch da direkt ins Main-Roster geholt und ja, hat unter anderem bei den Warschau Eagles gespielt, aber auch, und das wird sicherlich dem einen oder anderen Kollegen hier aus dem Osten noch im Gedächtnis bleiben, bei den Dresden Monarchs 2014, 2015, das war ja deren beste Saison, damals kurz davor gewesen, den Ost-Super Bowl zu gewinnen und
Gesundheit.
Oh, da kriege ich direkt, ich glaube, ich bin allergisch auf American Football in Polen. Aber damals mit den Warschau Eagles da natürlich richtig abgesahnt und bevor er dann bei den Minnesota Vikings mal zumindest ein Auswahltraining hatte. Also, das war Mann in der Tor.
Wir gerade von Football reden, Dennis.
Ja.
The Rock.
Oh, Gott sei Dank, ihr hättet es vergessen, ja.
The Rock hat zugeschlagen. 15 Millionen Dollar hat er sich kosten lassen. Die XFL. Das kleine Baby von Vince McMahon. Was sagst du dazu? Das habe ich ja gar nicht mitgerechnet.
Ja, Ich glaube, das schon wieder niesen. Man hat ja gelesen, dass das Ganze jetzt eben versteigert wird. Vince hat ja Insolvenz angemeldet. Es gab auch noch ein paar offene Rechnungen, ne? Ticketmaster zum Beispiel, die hatten ganz viele Tickets verkauft und mussten sie dann durch die Corona-Absage dann erstatten. Und die WWE hat denen aber wiederum das Geld nicht erstattet und vieles mehr. Das Ganze stand jetzt zum Verkauf und es gab zwischenzeitlich auch mal das Gerücht, dass Vince McMahon sich das Ding einfach aus der Konkursmasse wieder kauft. Das heißt, schön alle Schulden weg und dann wieder günstig kaufen. Da hat er aber dann auch relativ früh gesagt, nee, also das wäre überhaupt nicht der Plan. Und ich war doch dann sehr überrascht, als ich eben las, dass Dwayne The Rock Johnson, selbst ja ehemaliger Footballspieler, dass er hier zugegriffen hat zusammen mit seiner Ex-Frau und einem weiteren Investor, also quasi jeder 5 Millionen Dollar. Ich glaube, es geht auch noch irgendwie um 8 Millionen Schulden. Da ist, glaube ich, noch nicht ganz sicher, ob die übernommen werden oder nicht. Also sagen wir mal einfach grob 15 Millionen Dollar. Und jetzt ist natürlich gespannt, was wird damit passieren? Denn die XFL hatte zwar einen Fernsehdeal, aber da hat man tatsächlich nur für die Produktionen bezahlt, ähnlich wie das am Anfang bei AEW war. Das heißt, es war ein defizitäres Geschäft, ne? Weil man muss ja auch noch die Spieler bezahlen und so weiter und so weiter. Also man darf gespannt sein. Corona-bedingt hat man ja dann die Saison abgebrochen, das ganze Ding pleite gehen lassen. Vince McMahon hat ja, ich glaube, 300 Millionen Dollar in Aktien vorab verkauft, um eben diese ersten 3 Jahre der XFL quasi zu finanzieren zu können, ne? Um das Ganze zum Erfolg zu machen und dann eben nach 2 Jahren im Idealfall zu sagen, pass auf, also die Ratings, die Einschaltquoten waren so gut, jetzt wollen wir einen TV-Vertrag haben, der das Ganze dann für uns ertragreich macht. Und ich bin mal gespannt, The Rock, der hat ja sehr gute Connections, hat ja sehr viele Serien, hat ja sehr viele Filme, die recht erfolgreich auch laufen und vielleicht mit seinen Verbindungen, vielleicht hat er da schon mal vorgehört, macht ja auch viel mit NBC, hat gesagt, pass auf, also wenn wir das Ding jetzt nochmal richtig und in gut aufziehen, würdet ihr ein bisschen was springen lassen. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, also seien es 5 oder 15 Millionen, das ist natürlich für einen The Rock nix. Allein mit seinem Tequila, den er jetzt rausgebracht hat vor Kürze, wird er das wahrscheinlich schon wieder raus haben. Also selbst wenn das nix wird, ist das, glaube ich, so ein bisschen Spielgeld für The Rock. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, da müsst ihr jetzt nicht schon gucken, hat der irgendwie ein ein PayPal-Spendenkonto, wo wir für The Rock spenden müssen. Also wenn es was wird, dann sicherlich mit The Rock. Wenn es nichts wird, dann ist das abgeschrieben und dann war es das aber, glaube ich, dann irgendwann endgültig mal. Das wäre ja jetzt der dritte Start der XFL, Nico.
Ja, also wenn es jemand schafft, dann The Rock. Ich meine, er ist natürlich ein bekanntes Gesicht, hat dann viele Fans und das ist jetzt wahrscheinlich, es ist eher noch ein Kracher als ein Vince McMahon, der das Ding nochmal neu aufgezogen hat. Ne? Also, ja, ich sehe es auch so, The Rock hat keine Geldprobleme, dem wird das nicht sonderlich wehgetan haben und vielleicht ist es nur ein Spiel, aber wenn es funktioniert, dann mit The Rock.
Damit schauen wir eben kurz auf die SummerSlam Card. 3 von 4 Matches haben wir schon gerade genannt. Wir haben Dominic Mysterio gegen Seth Rollins, wir haben Apollo Crews gegen MVP um den United States Title, wir haben Drew McIntyre gegen Randy Orton um den WWE Title und wir haben die Street Profits gegen Andrade und Angel Garza um die Raw Tag Team Titel. Da wird natürlich noch einiges hinzukommen, aber das ist zumindest das, was schon mal offiziell angekündigt wurde. Und damit, Nico, kommen wir zu AEW und ich muss sagen, das hat mir wieder richtig gut gefallen. Es war 2, 3 Kleinigkeiten bei, die ich nicht so gut fand, aber das Ganze ging los mit einem 12-Man Tag Team Match. Die Dark Order hatte es zu tun mit The Elite, Hangman Page, Kenny Omega, die Young Bucks und FTR. FTR, muss man aber auch dazu sagen, Nico, die haben sich relativ früh im Match verabschiedet. Da gab's wohl eine Verletzung.
Da gab's eine Verletzung, ob die jetzt echt war oder nicht, Storyline oder nicht, weiß ich nicht, vermutlich war es keine echte Verletzung. Was ich ein bisschen komisch fand, dass dann so viele Leute sich dann um den verletzten FTA-Menschen
sie waren besorgt,
kümmerten und verschwanden. Was, warum? Also das war irgendwie komisch, so ein bisschen WWE-Style. Am Ende konnte sich The Dark Order auch durchsetzen tatsächlich. Sind ja ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast jetzt wieder, ne? The Dark Order, immer mehr neue Mitglieder, eine Dame jetzt auch, eine maskierte Dame jetzt auch mit von der Partie. Ich verstehe die Rolle von Colt Cabana immer noch nicht so richtig in dieser Fraktion. Er ist Teil von Dark Order, wird auch ein bisschen bevorzugt von Mr. Brody Lee, aber er sieht nicht aus wie so ein Dark Order-Typ.
Ja, ich habe das Gefühl, er muss noch so ein bisschen überzeugt werden. Ne? Ja,
vielleicht.
Deswegen hat er vielleicht hier aktuell noch den ein oder anderen Bonus, den sich eben andere Mitglieder nicht erlauben können. Aber du hast schon nicht gesagt, da gibt's jetzt mal wieder tatsächlich einen kleinen Push. Die Dark Order konnte sich auch durchsetzen. Denn beim Finish von Hangman Adam Page, das normalerweise zeigt ja diesen Sunset.
Schön Lariat.
Genau, Lariat übers Seil und dann gefolgt von der Clothesline. Das ging daneben, da hat er fast tatsächlich Kenny Omega getroffen und das führte dann letztendlich dazu, dass hier Brody Lee war es, glaube ich, dann tatsächlich, ne? Klar. Mhm. Nach dem Discus Clothesline sich durchsetzt, konnte das Match für sich entscheiden. Aber wie gesagt, unter erschwerten Bedingungen FTR schon relativ früh ausgeschieden und damit ja mehr oder weniger ein Handicap-Match. Und mal gucken, wie das Ganze noch weitergeht. The Best Friends, Nico, kommen ja bekanntlicherweise erst in einer Folge wurden sie von Trans Mom hier mit dem Minivan zur Halle gefahren und in diesem Fall waren sie jetzt alleine mit dem Auto. Da haben sie auch extra ein bisschen abseits geparkt, damit da nichts passiert, ist ja mal so, ne? Der eine andere Hörer, die eine andere Hörerin hier hat vielleicht auch noch kein eigenes Auto und weiß, wie man sich das Auto von Mami oder Papi leiht. Da muss man noch mal ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, als man das sonst vielleicht normal macht. Und Nico, da kann man hier schon mal sagen, das ging nicht so gut aus. Also ich glaube, Mama wird ein bisschen sauer sein, wenn vielleicht auch nicht auf Chuck und Trent.
Ja, das war eine Frechheit. Ne? Best Friends, die konnte nämlich durchsetzen gegen Proud and Powerful, Santana und Ortiz. Und die wiederum haben sich dann auf den Weg zu dem gerade angesprochenen Auto gemacht und haben es regelrecht zerstört. Ne? Da wurden Scheiben eingeschlagen, ja? Da wurden Lichter zertrümmert und da wurde sogar ein bisschen geschmiert, ne? Auf der Motorhaube zum Beispiel. Erschreckend. Also es wird eine große Rache geben.
Ich denke auch, potenziell auch ein Match, was wir dann vielleicht bei All Out sehen könnten. MJF, da haben wir letzte Woche seine große, die Rede an die Nation war es, glaube ich, ne, wo er gesagt hat, also wir verdienen alle einen besseren Champion und hat hier quasi seine Kandidatur offiziell gemacht, was den AEW World Title, den aktuell ja noch Jon Moxley hält, angeht. Und hier haben wir dann so mal sein Wahlkampfbüro gesehen. Also da wird fleißig gedruckt, da werden Stickers und Pins und Poster werden da gemacht. Ist noch nicht ganz zufrieden mit dem Team, was er da hat. Aber Nico, die ersten Umfrageergebnisse, die sahen sehr positiv aus.
Die sahen positiv aus. Ich bin da auch wirklich frohen Mutes. Ich drücke die Daumen, denn ich hätte MJF sehr gerne als AEW Champion. Das Match wird bei All Out stattfinden. Ich drücke die Daumen. Wie gesagt, also Dean Ambrose, bzw. Jon Moxley, ja, besser als in der WWE, definitiv, aber es ist, ich würde gerne mal einem Neuling, beziehungsweise einem Original AEW Face diesen Titel geben.
Ja. Also, darf gespannt sein. Ich bin da noch nicht ganz so überzeugt. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu früh wäre tatsächlich für MJF. Also, warten wir mal ab. Es sind ja noch 3 Wochen, 4 Wochen fast. Ne, 4 Wochen auf jeden Fall noch. Bis zum Pay-Per-View, wenn wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Denn in diesen 4 Wochen wird AEW das ein und andere Mal damit zu kämpfen haben, dass sie nicht in ihrem regulären Timeslot am Mittwochabend in den USA laufen. Mittwochabend 20 bis 22 Uhr. Genauso wie NXT auch. Denn die NBA ging ja wieder los. Die Basketball-Liga. Unser Freund Dennis Mais hat sicherlich schon darauf hingeschwitzt und sich jetzt sehr gefreut, als es wieder losging. Das wird aber auch dazu führen, dass eben an drei Mittwochs die reguläre AEW-Ausstrahlung nicht stattfinden kann. Und zwar ist es einmal am 19. August. Da findet es eben nicht am Mittwoch statt, sondern am Samstag. Samstag 18 Uhr, natürlich gar keine gute Zeit. Die zwei anderen Daten, die sind tatsächlich dann ein bisschen besser, denn da wird man es so machen, da wird man nicht am Mittwoch in der normalen Zeit laufen, sondern am Donnerstag. Aber Donnerstag in der klassischen Zeit. 20 bis 22 Uhr und dann eben sollte NXT sich nicht hier auch um einen Tag komischerweise verschieben, hätte man dann tatsächlich mal die Chance, Nico, dass man ohne etwas als Gegenprogramm, also zumindest ohne Wrestling-Gegenprogramm läuft. Das wäre dann am 26. August und am 16. September. Also zweimal wird es von Mittwoch auf Donnerstag verschoben, einmal wird es von Mittwoch auf Samstag verschoben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ gespannt, denn wir haben in den letzten Wochen gesehen, diese Zuschauerzahl am Mittwoch, wenn man AEW und NXT zusammennimmt, dann ist man schon bei den Einschaltquoten, die Monday Night Raw generiert. Dementsprechend, natürlich hast du immer ein paar Leute, die es einfach nicht verstehen, wenn es nicht am Mittwoch läuft, dann gucken die auch nicht nach, dann denken die, okay, jetzt ist Sommerpause oder was auch immer. Also du verlierst immer ein paar Zuschauer, aber du hast natürlich auch viele Smart Marks, die sonst sich eben auf NXT und AEW so wahrscheinlich 1:2, 1:3 verteilen, die werden das schon mitkriegen. Also ich bin besonders auf diese beiden Donnerstage sehr gespannt, ob man da vielleicht dann auch mal eine Million wieder schaffen kann an Zuschauern.
Absolut, ne? Mit dem anstrengenden Programm sowieso, ne? Also da bin ich auch gespannt, wie da die Quoten sind, ne? Also wenn man da so ein Segment wie zum Beispiel mit Matt Hardy jetzt in dieser Dynamite-Sendung, wenn man sowas da bringt, ne, dann werden die Quoten durch die Decke gehen.
Matt Hardy haben wir gesehen und eine der Sachen tatsächlich, die mir nicht so gut gefallen haben, denn was AEW macht, was mir nicht so gefällt, sind dieses Stühle werfen. Stühle.
Das ist so aggressive.
Stühle an sich, gute Sache, wenn man sich irgendwie Attitude Era anguckt, wo sie mit den Stühlen voll auf den Kopf hauen, das ist natürlich auch Quatsch. In der heutigen Zeit sieht man es ja meistens so, es gibt einen Stuhlschlag, derjenige nimmt die Arme hoch, macht immer noch Bong, Bing, Bong, ist auch gute Sache. Bei AEW wird sehr oft mit Stühlen geschmissen und das ging jetzt mindestens zweimal schon arg daneben. Abgesehen davon, dass du ja auch einfach mal so ein Stuhlbein ins Auge kriegen kannst und dich wirklich fies verletzen kannst, hat es hier bei Matt Hardy richtig Ding-Dong gemacht. Der hatte nämlich erst eine Promo gehalten, hat gesagt, pass auf, also eigentlich wollte er so ein bisschen als Mentor hier zu AEW kommen und eigentlich nur so ein bisschen Trainer, so ratschlagmäßig geben, aber man würde ja bei AEW und auch eher besonders auf die Fans hören und deswegen würde er jetzt doch wieder, so hab ich's verstanden, ein bisschen mehr auch in den Ring, ein bisschen mehr catchen wieder und so weiter und so weiter und hat sich dann hier auch an Sammy Guevara genannt und der schlich dann auch hinten, also kam unter dem Ring raus, schlich sich von hinten an und dann sagte Matt Hardy nur I knew you would come, drehte sich um, es gab eine wilde Prügelei und im Anschluss draußen dieser Stuhlwurf und direkt als der Stuhl flog, habe ich schon gedacht, oh, das ging glaube ich nicht gut und Matt Hardy packte sich auch direkt an die Stirn und dann fing er an zu bluten wie ein Schwein.
Ja, ich war auch, ich dachte, okay, echte Platzwunde oder Bladejob, also ich kenne so viel Blut, kennt man irgendwie entweder von Deathmatches oder du machst einen Bladejob und cuttest dich zu tief, ne? A la Ric Flair oder sowas, ne? Weil manchmal auch irgendwie so viel Blut. Das war wohl tatsächlich von diesem Stuhlwurf und das sah echt gefährlich aus, ne? Man sah richtig auf dem Tisch, auf dem er lag, da hat sich schon so eine Pfütze gebildet, ne? Und dann Sammy Guevara noch mit einem unfassbar nicen Highfly
Move. Was sollte das eigentlich für ein Move sein? War das so geplant?
Das sah aus wie ein Skateboard Double Kickflip oder so.
Das war so, ich spring vom Zehner und probiere einfach so viele Rollen reinzukriegen, wie es nur geht. Sah heftig aus, also es hätte auch ohne Blut funktioniert. Ja, und wir kommen gleich darauf, es war nicht das einzige Blut bei AEW in dieser Folge. Das heißt, wo WWE das doch sehr selektiert einsetzt, also wenn Blut da ist bei der WWE, dann ist es auch wirklich wichtig, dann ist es auch wirklich, finde ich, gut, dann trägt es auch der Storyline bei. Hat man es bei AEW teils bewusst, teils unbewusst durch eben solche risikohaften Ausführungen in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich schon ein bisschen übertrieben, ne? Also für ein Pay-Per-View okay, wir hatten tatsächlich aber in den letzten Wochen, Monaten auch bei Dynamite relativ häufig Blut und das nimmt natürlich dann so ein bisschen den Charakter, wenn dann jetzt eben bei so einem, wenn jetzt dann bei MJF gegen Dean Ambrose auch Blut ist beim Pay-Per-View, dann denkst du, naja, hatten wir auch die letzten 8 Wochen bei Dynamite. Also es nimmt so ein bisschen das Besondere, ne, wenn man es dann
das häufig stimmt schon nutzt. Also es sind aber auch die alten Leute, die bluten auch meistens ein bisschen mehr. Ne? Ich meine, ja. So Matt Hardy ist auch nicht mehr der Jüngste, der lief da raus wie sonst was. Er erinnert sich an das Match Cody Rhodes gegen seinen Bruder.
Ja.
Ne? Der Goldust hat ja auch geblutet wie
ein Schwein. Kommt aber auch von den ganzen Schmerzmitteln. Ne? Macht das Blut natürlich schön dünn. Das
sehe ich. Ja, ganz dünn ist das.
Und da hätten die beiden hier zweimal genießt, wie ich das gerade gemacht habe, wären die auch schon am Bluten. Also, mache ich mir keine Sorgen. Matt Cardona, dem einen oder anderen wahrscheinlich noch bekannt als Zack Ryder. Letzte Woche kam er ja seinem Freund Cody Rhodes zu Hilfe. Dementsprechend diese Woche das Tag Team Match. Matt Cardona und Cody zusammen gegen die Dark Order konnten sie für sich entscheiden mit dem Rough Rider oder wie er ihn inzwischen nennt, mit dem Radio Silence. Und nach dem Match gab's dann noch einen kleinen Stare-Off im Tunnel. Cody Rhodes, der ging Richtung Backstage und dann kam ihm Scorpio Sky entgegen, Nico. Also das lässt mich vermuten, dass wir dieses Match nächste Woche sehen werden. Scorpio Sky gegen Cody in praktisch dieser Open Challenge um den TNT-Titel.
Ja, das stelle ich mir ganz gut vor. Scorpio Sky ja auch ein fantastischer Wrestler. Er hätte diese Chance verdient. Ich bin von Matt Cardona noch überhaupt gar nicht angetan. Ne? Ich finde, er wird ein bisschen durchtrainierter, ist ein bisschen ernsthafter, aber sein Moveset hat sich jetzt überhaupt nicht gewandelt und ich finde ihn ziemlich langweilig. Ich fand auch dieses Match ziemlich langweilig. Ich sehe da doch keine große Zukunft bei AEW für ihn. Er hat auch nicht für so lange unterschrieben, glaube ich. Es sind nur ein paar Auftritte, ne?
Ja, ich bin sehr gespannt, was man hier machen wird. Also klar, die Fehde wird jetzt irgendwie dann wahrscheinlich bei All Out, könnte ich mir vorstellen. Je nachdem, gegen wen man Cody stellt, könnte ich mir vorstellen, dass man da den Turn macht. Oder man macht den Turn sogar noch vorher, sodass die beiden dann eben bei All Out ein Match haben werden. Du hast richtig gesagt, er hat ja ursprünglich nur für ein paar Auftritte unterschrieben. Also auch das könnte sein, ne, dass er jetzt irgendwann in den Wochen darauf schon turnt. Und dann bin ich sehr gespannt. Denn dann müsste man ihm tatsächlich ja mal ein bisschen Zeit am Mikrofon geben. Und ich glaube, das ist dann so Sink or Swim, ne? Also entweder klappt es dann, weil jetzt ist er ja noch so ein bisschen mit seinem Babyface-Charakter und so weiter. Also ich bin sehr gespannt. Ich gebe ihm auf jeden Fall die Chance und mal gucken, was er draus macht. Dann hatten wir, Nico, zumindest aus meiner Sicht, das Highlight von AEW Dynamite. Das war die AEW Super Wednesday Debate 2020. Das war Chris Jericho, Orange Cassidy. Die sollten hier in einer Debatte gegeneinander antreten. Und wir haben letzte Woche schon erfahren, naja, es wird hier ein Moderator geben, der das Ganze so ein bisschen moderiert, der die Fragen stellt, und dann war relativ schon schnell dabei rausgekommen, dass es sich dabei eben um niemand geringeren als Eazy-E, um Eric Bischoff handeln würde. Und wie hat er dir gefallen in dieser Rolle?
Ja, ich freue mich immer, Eazy-E on air zu sehen. Bei der WWE hat man ihn ja nicht on air gesehen. Auch da hätte ich ihn mir gerne noch so ein bisschen in so einer GM-Rolle noch mal gewünscht auf seine alten Tage. Ich bin ein großer Fan von Eazy-E und er hat das ganz gut gemacht. Sehr souverän.
Ja, ich finde, er hat super souverän gemacht und ganz spannend natürlich, ihn zum ersten Mal hier wieder auf TNT zu sehen, seit dem Sommer 2000, also vor 20 Jahren das letzte Mal eben hier bei Nitro. Jetzt ist er wieder da und das fiel dann auch noch mal in der Konversation mit Chris Jericho. Chris Jericho sagte ihm, mag dich schon seit 22 Jahren nicht, und Eric Bischoff dann meinte, naja, ich mag dich seit 24 Jahren schon nicht. Und sehr schön. Wir haben erst hier so ein paar Wrestling-Fragen quasi, die Eric Bischoff gestellt hat, die dann eben Chris Jericho beantwortet hat. Naja, warum hasst ihr euch so und so weiter? Wer wird das Match gewinnen? Und Orange Cassidy, wie man ihn kennt, ihm war das alles auch egal. Ich glaube, er ist da einfach nur aus Nettigkeit rausgegangen zu dieser Debatte, hatte auch nicht wirklich viel zu sagen. Als es dann aber um den Klimawandel ging, da hatte Chris Jericho nichts zu sagen. Und als er dann schon meinte, so hier, nächste Frage, Orange sagt sowieso nichts, da hat Orange dann das Mikrofon genommen und hat eine kleine Abhandlung hier über den Klimawandel, über steigenden Meeresspiegel und dadurch, dass, glaube ich, 8 der 10 größten Städte weltweit durch dann Überflutungen tatsächlich bedroht wären, hier gehalten. Ich musste sehr grinsen. Das war cool gemacht.
Es war unglaublich gut gemacht. Es war unglaublich gut gemacht. Als das Segment anfing, da habe ich auch so nochmal drüber nachgedacht, Chris Jericho ist ein reiner Guter, der weiß es einfach auch, Leute overzubringen. Und auch hier funktioniert das ja super mit Orange Cassidy. Und das gesamte Segment, guckt euch das an. Also ich musste echt lachen. Ne? Cassidy ist ein reiner Guter. Jericho, mit Jericho an seiner Seite als Gegenpart, fantastisch. Ich freue mich auf das Match, welches nächste Woche stattfinden wird, oder in 2 Wochen. Nächste Woche, glaube ich, ne?
Nächste Woche,
genau. Und ich hoffe natürlich auf ein finales Match bei All Out.
Ja, muss es geben. Also deswegen bin ich sehr gespannt, wie man das nächste Woche machen wird. Ich hoffe fast nicht, dass man es so macht, dass Orange Cassidy gewinnt. Denn ich würde tatsächlich diesen großen Sieg dann für All Out gerne aufheben. Deswegen bin ich gespannt, wie man es nächste Woche macht. Ob dann es einfach einen Eingriff geben wird und das Ganze wird ein No-Contest oder. Wobei mir das eigentlich auch schon ein bisschen zu billig wäre. Also ich hätte es tatsächlich einfach so gemacht, dass dieses Rematch bei All Out stattfindet. Dementsprechend mal gucken, wie man es nächste Woche macht. Aber vielleicht kommt ja nächste Woche sowas wie Chris Jericho, dass es dieses Match eben gar nicht gibt. Ne? Chris Jericho sagt, er hat ein gebrochenes Bein oder. Also mal gucken, was man sich da einfallen lässt. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Orange Cassidy auch, wo er dann eben die Brille abzog und dann hier tatsächlich eine Promo, glaube ich, die erste Promo, die ich jemals von ihm gesehen habe, gehalten habe gegen Chris Jericho. Das war schon richtig gut. Auch da muss ich sagen, da gab es auch da einen Beatdown und auch der war wieder relativ stiff, hatte ich das Gefühl. Ne? Also Jack Swagger, der kann halt nur ein Gas, Vollgas, und hat ihn dann in der Ecke stehend, hat er ihm die Hände in die Hosentasche gesteckt, hat ihn dann aus der Ringecke Richtung Chris Jericho geschleudert, und der hat ihm den Judas-Effekt, den Reverse Elbow verpasst. Sah
noch nie so hart aus.
Oh, und der ging halt auch wieder voll auf den Kopf, und ich glaube, da musste Orange Cassidy auch nicht viel spielen, als er da auf der Ringmatte lag und einfach aussah, als wäre er tatsächlich auf einem anderen Stern gelandet. Weiß ich auch nicht, ob so Moves gegen den Kopf, finde ich immer, also wenn du einem voll in die Magen gegenschlägst oder sowas, naja, was soll passieren? Vielleicht ein Dünndarmriss oder ein Dickdarmriss, das verheilt ja auch wieder, aber so also voll gegen den Kopf, da bin ich tatsächlich kein großer Freund. Würde auch gerne mal wissen, wie das mit den Gehirnerschütterungen gehandhabt wird. Bei AEW, WWE ist da ja mittlerweile sehr, sehr strikt. Das mit dem Stühle werfen und das mit den harten Sachen gegen den Kopf, da kann man gerne noch ein bisschen aufpassen. Nico, dann hatten wir natürlich auch noch einen Main Event, John Moxley gegen Darby Allin. Das Match wurde ja letzte Woche angekündigt, auch hier gab es Blut, nämlich John Moxley musste bluten. War das echt oder war das gecuttet?
Ich hätte mich auch gefragt. Also wenn es gecuttet gewesen wäre, hätte es sehr, sehr schnell machen müssen, und die Kamera hat es nicht eingefangen. Kann auch sein, dass MJF mit dem Gürtel tatsächlich unglücklich zugeschlagen hat. Okay. Denn es kam hier zu einer Ablenkung. Wardlow kam erst raus, lenkte den Referee ab, und dann gab es diesen Angriff mit dem Titelbelt von MJF gegen John Moxley. Denn für MJF wäre es ja gar nicht mal so schlecht, wenn der Titel ist da gewechselt und Darby Allin wäre neuer Champ, dann würde er gegen ihn antreten bei All Out. Da wollte er Moxley so ein bisschen hinters Licht führen. Es hat aber nicht gereicht. Moxley konnte sich am Ende durchsetzen und ist weiterhin AEW World Heavyweight Champ.
Und die beiden sind auch einmal ganz kurz vor Schluss einmal mit den Köpfen aneinander gerasselt. Das habe ich auch bis zu mir nach Hause Glocken hören. Auch das gar nicht mal so gut. Moxley hat sich auch direkt an die Nase gefasst. Sah aber glücklicherweise so aus, als wenn er die sich nicht auch noch gebrochen hätte. Und dieser Coffin Drop von Darby Allin, der ist ja eh immer, die tut mir beim Zugucken immer weh, beim zweiten Mal dann eben hier in den Aufgabegriff von John Moxley reingesprungen. Der kann sich hier natürlich erwartungsgerecht durchsetzen. Und auch schön fand ich eben, dass es hier Sinn gemacht hat mit MJF. Ne? Der wurde auch vorher gefragt, so pass auf, so ja, denkst du, kämpfst gegen Moxley? Und dann sagt er, naja, also mir ist egal, ich kämpfe auch gegen den Hämpfling. Und dass er hier dann eben nochmal...
Emo-Kid, er hat genau, Emo-Kid gesagt.
dass er hier nochmal eingegriffen hat, so nach dem Motto, naja, also John Moxley, der kann schon was, den werde ich zwar wahrscheinlich auch besiegen, aber noch cooler fände ich es natürlich, wenn ich nur gegen Darby Allin antreten muss. Also auch das sehr sinnvoll gemacht tatsächlich. Und hätte ich mir von einem Randy Orton vielleicht auch bei der WWE gedacht, ne? Wenn es eben, das Match war dann letztendlich ja kein Title-Match, was wir hatten, Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler, das hatte man ja dann nochmal geändert, aber auch da stand ja im Vorhinein quasi fest, ne? Es wird Drew McIntyre gegen Randy Orton sein, und eigentlich wäre es noch ein Titelmatch gewesen gegen Dolph Ziggler, hat man dann nochmal geändert, aber auch da wäre es dann tatsächlich ja natürlich sicher sinnvoller gewesen, wenn Randy Orton gesagt hätte, naja, also Dolph Ziggler, den würde wahrscheinlich sogar meine schwangere Freundin besiegen.
Ja, aber Randy Orton hat ja gerade irgendwie diesen Charakter des Legend-Killers, ne? Also es steht ja keiner...
Ist Dolph Ziggler keine Legende?
Es gibt keinen, den er nicht besiegen kann. Also das wäre wahrscheinlich zu feige. Zu MJF passt das gerade richtig gut, ne? Weil er ja natürlich naja, feige sage ich jetzt nicht, aber geschickt. Ein geschickter Heel.
Ja, also, wir sind sehr gespannt. Tatsächlich spannend bei Money Night Raw, zumindest das mit dem Underground, das war aber was Neues. Das war wahrscheinlich noch nicht komplett zu Ende gedacht. Mal gucken, was man jetzt dann in der nächsten Woche macht oder ob man das Konzept wieder komplett fallen lässt. Das ist ja bei der WWE aktuell auch so ein bisschen komisch. Man hat ja auf jeden Fall die Sendung schon getaped. Also die Sendung ist im Kasten. Am Montag wurden zwei Sendungen von Raw getaped. Aber es wird jetzt, das will ich wohl am Freitag, also morgen, nur eine Sendung SmackDown, nämlich die für eben diesen Freitag, wird tatsächlich wohl nur aufgezeichnet, anstatt dass man zwei macht. Also auch da ist aktuell viel in Bewegung. Es kann sich also von Woche zu Woche alles nochmal um 180 Grad wenden. Da darf man gespannt sein. Wir sind gespannt. Nächste Woche gucken wir, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Fragen von unserem guten Freund AJ hier auch unterbringen. Also lieber AJ, das ist nicht vergessen. Ich würde sagen, Nico, nächste Woche haben wir noch einen Pilger da. Vielleicht trinken wir nächste Woche noch ein Pilgerbier.
Ja, sehr gerne. Also wenn ich es schaffe, es so lange aufzubewahren, aber ja, ich habe es mir extra hier schon im Kühlschrank verstaut, in der Ecke, wo ich selten hingreife. Oh, weißt du? Da liegt es. Und ja. Das schmeckt gut. Schmeckt gut. Also ich habe es ausgetrunken. Es war ein geiles Bier. Vielen, vielen Dank nochmal.
Ja, ich muss hier noch in die Liste eintragen. Dann kann ich uns da auch noch kurz das Upgrade geben, Nico, wie es mit unseren Bieren steht. Wir sind ja bei Reds Folge 594. Paderborner Pilger. Du hast eins getrunken. Ich habe eins getrunken. Und es waren beides Flaschenbiere. 594. Das heißt, der aktuelle Stand ist, wir haben getrunken 38 Biere, davon 25 Nico, 13 ich, 6 Dosen, 30 Flaschen. Es fehlen noch 37 Biere und wir haben noch 21 Episoden dafür. Das heißt 1,76 Flaschen pro oder Dosen pro Episode, aber Feuerzangenbowle fehlt doppelt. Also,
wenn es hart auf hart kommt, machen wir noch eine extra Episode, wo wir uns jeder 10 Bier reinstellen oder so.
Oder 10 Feuerzangenbowle. In dem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sag tschüss, bis dann.
Ja, ich werde mich jetzt mal mit dem Stuhl bewerfen lassen. Ich sehe jetzt gar nicht so wie Dennis. Ne? Also ich finde, so stiffes Verhalten ist richtig geil. Ne? Das ist catchend für mich. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bis nächste Woche.
Bam. Zip.